Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Appell gegen das Vergessen haben sich Überlebende des NS-Vernichtungslagers Auschwitz an die Welt gewandt. Die Reden ehemaliger Häftlinge standen im Zentrum des Gedenkens, heute am 70. Jahrestag der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee. In Erinnerung an den Holocaust gelte es, Kinder Toleranz und Verständnis zu lehren. Niemand dürfe wie damals unbeteiligt zuschauen. Allein in Auschwitz hatten die Nationalsozialisten mehr als 1 Million Menschen ermordet, die meisten von ihnen Juden.
Kerzenlicht gegen das Vergessen bei der zentralen Gedenkfeier vor dem Haupttor des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Auch Halina Bierenbaum war hier. Mit 15 Jahren verlor sie ihre Eltern. Sie sind in Majdanek und Treblinka ermordet worden. Alles erlebe ich wieder neu. Die Unmenschlichkeit, die wir in Auschwitz jeden Tag geradezu geatmet haben. All die gequälten Menschen, die keine Namen hinterließen, nur Asche. Januar 1945. Etwa 7000 Häftlinge waren noch übrig geblieben im Vernichtungslager von Auschwitz-Birkenau, als die Rote Armee eintraf. Endlich frei, aber kein Zeichen der Erleichterung. Im Gegenteil, sie waren apathisch ausgemergelt. Ein sowjetischer Kameramann filmte alles. Ein normales Leben nach Auschwitz, undenkbar für die meisten Holocaust-Überlebenden, unter dem Tor von Auschwitz, spontane, verzweifelte Gebete. Meine Erinnerungen aus der Kindheit sind von einem Bild geprägt. Der tägliche Anblick von Leichen, die weggeräumt wurden. Jeden Tag Lastwagen, beladen mit nackten, geschundenen Körpern. Bei der Gedenkfeier fehlt der russische Staatspräsident Wladimir Putin. Nach Angaben des Kreml, weil er nicht eingeladen worden war. Es habe keine Einladungen gegeben, so die Organisatoren. Die Regierungen seien lediglich gefragt worden, ob sie an der Gedenkfeier teilnehmen. Den Überlebenden, so sagen sie, ist die Gästeliste nicht wichtig. Ihnen geht es um das Gedenken.
Es gibt immer weniger Holocaust-Überlebende, die aus eigener Erfahrung erzählen können, was geschehen ist. Und ihre Angst wächst, dass der Massenmord vergessen oder sogar verleugnet wird, wenn sie nicht mehr da sind.
Der russische Präsident Putin gedachte in einem jüdischen Museum in Moskau der Opfer des Holocaust. Er würdigte den großen Beitrag des jüdischen Volkes im Kampf gegen den Faschismus. Mit Blick auf die Ukraine-Krise forderte er eine Rückbesinnung auf internationale Zusammenarbeit. Die Gefahr eines Strebens nach Weltherrschaft, so Putin, zeige sich mit voller Wucht in der Ostukraine, wo Zivilisten kaltblütig erschossen würden. Am Vormittag hatte der Bundestag an die Toten des Holocaust und an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Bundespräsident Gauck, der später zur Gedenkfeier nach Polen reiste, knüpfte auch Verbindungen zu aktuellen Debatten. Es gebe keine deutsche Identität ohne Auschwitz, sagte er. Die Deutschen seien in der Pflicht, das Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu ermöglichen und sich Ausgrenzung und Gewalt entgegenzustellen.
Yehuda Bakon hat Auschwitz überlebt. Er ist einer der letzten Zeitzeugen. Nach der Befreiung begann er als 16-Jähriger seine Erlebnisse im Vernichtungslager zu zeichnen. Statt mit seinem Namen signierte er seine Bilder ganz bewusst mit seiner Häftlingsnummer.
Du warst vollständig entmenschlicht und nutzt zum Vernichtung da. Und als ich es überlebte, war meine Pflicht, davon zu erzählen.
Der Bundestag ehrt Bakon mit einer Ausstellung. Bundespräsident Gauck gedachte mit sehr persönlichen Worten der Millionen Opfer der Nazi-Diktatur.
Solange ich lebe, werde ich darunter leiden, dass die deutsche Nation mit ihrer so achtenswerten Kultur zu den ungeheuerlichsten Menschheitsverbrechen fähig war.
Eine Brücke zu aktuellen Debatten über Asylpolitik und Zuwanderung schlug Bundestagspräsident Lammert. Die Vergangenheit verpflichte die Deutschen zur Solidarität mit Verfolgten und Flüchtlingen.
Wir sehen furchtbares Leid, teils bestialische Gewalt. Und wir müssen uns fragen, wie wir ihr begegnen. Wie wir mit den Menschen umgehen, die dieser Hölle entfliehen und Schutz bei uns suchen.
Trotz der Sichtung seiner Familie im Holocaust suchte Yehuda Bakon sein Leben lang nach Versöhnung. Seine Überzeugung, wer in der Hölle war, weiß, dass es zum Guten keine Alternative gibt.
Auch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar gedachten Überlebende und Politiker der Opfer des Holocaust. Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Zwischen 1937 und 1945 waren hier etwa 250.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. Die Zahl der Todesopfer wird auf 56.000 geschätzt, darunter 11.800 Juden. Im brandenburgischen Cottbus wurde zum heutigen internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eine neue Synagoge eingeweiht, die erste in Brandenburg seit dem Holocaust. Dazu wurde die ehemalige evangelische Schlosskirche zur Synagoge umgebaut. Das ursprüngliche jüdische Gotteshaus hatten die Nationalsozialisten 1938 niedergebrannt. Seit 1998 gibt es wieder eine jüdische Gemeinde in Cottbus.
Fotos vom Tag des Gedenkens, Videos, Audiobeiträge und Links zu den verschiedenen Veranstaltungen finden Sie auf tagesschau.de. Im Ukraine-Konflikt drohen die EU-Staats- und Regierungschefs Russland mit neuen Sanktionen. Es gebe Belege für eine zunehmende Unterstützung der Separatisten durch Moskau, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Nötig seien aber konkrete Schritte zur Befriedung. Sie beauftragten die EU-Außenminister, am Donnerstag über mögliche weitere Sanktionen zu sprechen. Bislang gelten Einreise- und Kontosperren sowie Strafmaßnahmen im Finanz-, Rüstungs- und Energiebereich. In Griechenland geht die Regierungsbildung schnell voran. Ministerpräsident Tsipras stellte heute sein neues Kabinett vor. Die Zuständigkeiten für Finanzen gehen an zwei scharfe Kritiker der Sparpolitik. An die beiden Ökonomen Varoufakis als Finanzminister und Ragazakis als Vizeregierungschef. Nach seinem Wahlsieg wird das Linksbündnis Syriza künftig mit den Rechtspopulisten regieren. Der Chef der Partei Unabhängige Griechen erhält das Verteidigungsressort.
Der neue Regierungschef Alexis Tsipras scheint es ernst zu meinen mit seiner Ankündigung, den ganzen Staat umzukrempeln. Schon am Tag 2 nach der Wahl, Vereidigung der neuen Koalitionsregierung und nur 10 Minister wird es geben. Bisher waren es meist mehr als 20. Im Blickpunkt nicht nur der griechischen Öffentlichkeit, Yannis Varoufakis, der neue Finanzminister. Starökonom mit Wirtschaftsprofessuren in Cambridge, Sydney und Austin in den USA. Er will Griechenland unbedingt im Euro halten. Zugleich ist er einer der härtesten Kritiker der rigiden Sparpolitik. Er, Tsipras und Vize-Regierungschef Yannis Trakasakis werden die Verhandlungen über Schulden und Sparauflagen mit den Gläubigern führen. Die wohl kaum, so Politologe Aristides Chatzis, ohne Kompromiss enden können. Und ein solcher werde schwer zu verkaufen sein. Sowohl innerhalb der Regierung, sagt er, und der beiden Parlamentsfraktionen, als auch natürlich dem griechischen Volk gegenüber. Verteidigungsminister wird der Parteichef der unabhängigen Griechen, Panos Kamenos. Er war 2012 aus der Neodemokratia ausgeschlossen worden, weil er gegen die Sparvereinbarungen gestimmt hatte. Daraufhin gründete er die unabhängigen Griechen, die sich zu einer nationalistischen, ausländerfeindlichen Partei entwickelt haben. Heute Nachmittag hat die neue Regierung bekannt gegeben, dass sie die Privatisierung des Hafens von Piräus gestoppt hat, ein Prestigeobjekt der alten Regierung. Formal gesehen ist dies noch keine Verletzung der Spar- und Reformauflagen, aber ein Signal. Alexis Tsipras scheint alles andere als konfliktscheu zu sein.
Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Wirtschaft dieses Jahr kräftiger wächst als noch im Herbst angenommen. Das geht aus dem neuen Jahreswirtschaftsbericht hervor, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Die Wachstumsprognose wird danach angehoben von 1,3 auf 1,5%. Zur Begründung wird unter anderem auf die ungebrochene Kauflaune der Deutschen und den niedrigen Ölpreis verwiesen. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Königshaus, schlägt Alarm. Die Bundeswehr stößt nach seiner Überzeugung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. In seinem Jahresbericht moniert der FDP-Politiker heute, die Soldaten seien teilweise unzumutbar überlastet. Massive Mängel gäbe es bei Ausrüstung und Kasernen. Einige Unterkünfte seien eigentlich unbewohnbar. Königshaus fordert, die Probleme möglichst bald anzugehen, über ein Sanierungsprogramm in Milliardenhöhe.
Diesen Standort bei Bielefeld zeigt die Bundeswehr gerne vor. Hier ist sie bei der Sanierung heruntergekommener Kasernen schon vorangekommen. Kein Luxus, aber immerhin Holz, wo früher schmale Metallbetten standen.
Das hier ist schon für uns das Nonplusultra, wie man hier eigentlich leben kann, aber nur durch selbstbeschaffte Materialien natürlich, ne? Ohne die eigenen Sachen wie Fernseher und irgendwelche Spielekonsolen oder Internet, was es ja sonst nicht gibt auf den Stuben, wäre das eigentlich nicht möglich.
Bauliche Mängel, heruntergekommene Unterkünfte, nicht gerade attraktiv für junge Leute. Auch Rüstung und Material sind veraltet, beklagen die Soldaten. Ein Alarmsignal, sagt der Wehrbeauftragte.
Wird nicht bald gehandelt, würde dies zu weiteren Ausfällen bei Waffen und Gerät und zu einem weiteren Verfall auch der baulichen Infrastruktur führen.
Die Soldaten übernehmen immer neue Aufgaben im Ausland. Gleichzeitig nehmen die Klagen zu, etwa über die vielen Umzüge durch die Bundeswehrreform. Hier will die Ministerin jetzt nachbessern.
Für mich ist wichtig, dass Soldatinnen und Soldaten nur umziehen müssen, wenn es absolut notwendig und sinnvoll ist. Und dass wir das knappe Geld genau da rein investieren, wo es richtig ist.
Es muss sich noch vieles ändern, heißt es im Wehrbericht. Einige Berufsgruppen, etwa bei Marine und Luftwaffe, würden regelrecht verbraucht.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei der Bundeswehr auseinander, meint auch der Bundeswehrverband. Noch habe die Bundeswehr genügend Bewerber, doch schon bald könnte die Regierung gezwungen sein, mehr zu investieren oder ihre Ansprüche etwa bei Auslandseinsätzen zurückzunehmen.
Das Internetnetzwerk Facebook ist heute in vielen Regionen der Welt zeitweise ausgefallen. Betroffen war auch der Fotodienst Instagram. Eine knappe Stunde lang ging in Europa, Asien, Australien und den USA teils nichts mehr. Dafür übernahm eine amerikanische Hackergruppe die Verantwortung. Facebook wies das zurück und sprach von einem selbstverschuldeten technischen Problem. Das soziale Netzwerk wird weltweit von etwa 1,3 Milliarden Menschen genutzt. Bei einer Geberkonferenz in Berlin sind heute fast 7 Milliarden Euro für Impfaktionen in Entwicklungsländern zusammengekommen. Eingeladen hatte die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, kurz Gavi. Sie wurde von Microsoft-Milliardär Bill Gates gegründet und impft weltweit Kinder zum Beispiel gegen Masern, Keuchhusten oder Durchfallerkrankungen.
Eine Impfung ist für so einen kleinen Kerl erst einmal etwas Erschreckendes, aber viel weniger schlimm als die Krankheit, der sie vorbeugt. Doch gerade in armen Ländern wie hier in Pakistan werden viel zu wenige Kinder geimpft und sterben an vermeidbaren Krankheiten wie Masern. Die Impfallianz Gavi springt hier ein. Das Bündnis aus internationalen Organisationen wie WHO und Weltbank, nationalen Regierungen und privaten Geldgebern hat in den letzten 15 Jahren eine 1/2 Milliarde Kinder weltweit impfen lassen. Gavi macht etwas Tolles. Es durchbricht den Teufelskreis von Krankheit und vermeidbaren Todesfällen, die die armen Länder so lange in ihrer Entwicklung gehemmt haben. Heute hat Gavi die Zusage für 6,7 Milliarden Euro erhalten, die den Bedarf bis 2020 abdecken sollen. Deutschland gibt 600 Millionen. Aber die Bundeskanzlerin mahnte auch an, Lehren aus der Ebola-Krise zu ziehen.
Mittel- und langfristig aber müssen wir insbesondere Gesundheitssysteme und die Krisenreaktionsfähigkeit stärken. Und wir müssen Anreize zur Erforschung vernachlässigter Krankheiten, zur Entwicklung von Medikamenten setzen.
Das wollen auch Organisationen wie die Ärzte ohne Grenzen. Doch sie fordern mehr Entgegenkommen der Pharmaindustrie.
Um möglichst viele Kinder zu erreichen, muss das Geld auch maximal effizient eingesetzt werden. Und das beinhaltet eben auch, sich einzusetzen für sinkende Preise für Impfstoffe.
Schon jetzt hat Gavi bis zu 6 Millionen Kindern das Leben gerettet. Bis 2020 will man weitere 5 Millionen davor bewahren, an vermeidbaren Krankheiten zu sterben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. Januar.
Das Tief zwischen Island und Schottland bestimmt morgen unser Wetter. Kurzzeitig strömt mildere Luft ein, bis zum Wochenende im Flachland Schmuddelwetter, im Bergland Winterwetter. In der Nacht muss hier und da mit Regen oder Schnee gerechnet werden, im Norden ist es zum Teil klar. Am Tag hört es auch an den Alpen auf zu schneien, in der Südosthälfte Lichtblicke. In der Nordwesthälfte regnet es gebietsweise, im höheren Bergland ist Schnee mit dabei. Ab dem Mittag zieht von Westen neuer Regen auf, die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Der Wind weht mäßig bis frisch, teilweise stark, mit einzelnen Sturmböen muss gerechnet werden, in den Gipfellagen einiger Mittelgebirge Orkanböen. In der Nacht 5 Grad an der Nordsee, minus 5 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag minus 1 Grad am Alpenrand, plus 8 Grad am Niederrhein. Am Donnerstag schneit und regnet es, eher trocken ist es im Osten. Wechselhaftes Wetter mit Schneeschauern, in tiefen Lagen auch Regenschauer am Freitag, daran ändert sich auch am Samstag nichts.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. 70 Jahre nach Auschwitz, jüdischer Alltag in Deutschland. Und Geschäfte mit der Not der Syrienflüchtlinge, Schlepper im türkischen Mersin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.